wie die meisten wissen, so Lehrer an drei Schulen. Die Hauptzeit verbringe ich an der Handelsakademie Handelsschule Feldkirch. Und da habe ich mir einmal überlegt, was ist eigentlich das große Ziel meines Unterrichts? Ich habe ja die Fächer Biologie, Ökologie, Warenlehre, Chemie und hin und wieder auch Physik. Und das sind ja eher Fächer, wo die Schüler glauben, an dieser Schultype nicht so notwendig zu haben, weil in dieser Schule sollte möglichst gelernt werden, wie man gutes Geld macht. Und so muss ich mich immer wieder rechtfertigen vor den Schülern, was ich eigentlich hier mache, wozu sie das Ganze lernen sollen. Und dann habe ich ihnen an die Tafel geschrieben, das große Ziel des Unterrichts von mir ist, wir sollen Hüter der Natur werden. Hüter der Natur werden. Und dann habe ich darunter geschrieben, wie wird man das? Und das sind drei Schritte. Durch Kennenlernen, durch Lieben lernen und dann, das Hüten heißt ja Schützen. Das heißt Verantwortung übernehmen. Und da habe ich Ihnen ein Beispiel gesagt. Ihr wisst ja, die ersten Schmetterlinge, die man sieht, das sind diese gelben Zitronenfalter. Die habt ihr sicher schon gesehen, herumfliegen. Heute vielleicht weniger oft als früher. Das hat auch seinen Grund, wie ich euch gleich sagen werde. Von diesen Zitronenfaltern gibt es richtig sattgelbe und eher hellgelbe. Die hellgelben sind die Mädchen und die sattgelben sind die Burschen. Und das ist eine Schmetterlingsart, die eigentlich am längsten lebt als Schmetterling. Die Schmetterlinge verbringen ja einen Teil ihres Lebens als Raupen. Und als Schmetterling leben sie oft nur sehr kurz. Die Zitronenfalter leben bis zu 11 Monaten. Das ist Rekord bei uns. Und sie können überwintern, so wie andere auch. Aber sie sind eben seltener geworden. Und wenn man jetzt die Zitronenfalter mag und gerne hat, dann nützt es ihnen wenig, wenn man nicht auch den Faulbaum mag. Weil Zitronenfalter sind sehr wählerisch, was die Kost ihrer Raupen betrifft. Die Schmetterlinge legen Eier an den Faulbaumstrauch, an die jungen Blätter. Und die fressen nur Faulbaumblätter. Jetzt frage ich euch, die ihr alle den Zitronenfalter kennt, wer kennt den Faulbaum? Aha, es gibt wenige. Der Faulbaum wird oft als unnützer Strauch, er wächst gerne an so feuchten Waldrändern oder auch dort, wo vielleicht ein Entwässerungsgraben ist. Er wird einfach abgehackt. Es ist ja so ein lästiger Strauch, der nur im Weg ist. Aber die Zitronenfalter können ohne diesen Strauch nicht überleben. Wer also die Schmetterlinge liebt, der muss das wissen, damit er nicht den falschen Strauch abhackt. Oder, ihr kennt sicher alle Orchideen. In Vorarlberg gibt es etwa 23 Orchideenarten. Österreich, Schweiz zusammen sind es über 70. Und die Orchideen, die wir zu Hause vielleicht haben, diese Phalaenopsis, die kommen aus den Tropen. Weltweit gibt es ja über 25.000 Arten von Orchideen. Und das ist die artenreichste Pflanzenfamilie. Und wer die Orchideen liebt, die bei uns in der Landschaft wachsen, und da muss ich euch sagen, ich habe gestern eine Entdeckung gemacht bei mir zu Hause, wo ich wohne in Thüringen, direkt neben unserem Haus, so auf einem etwas abschüssigen Stück, da wächst eine Orchidee. Ich war ganz weg davon. Ich habe Gott gedankt dafür. So schöne Pflanzen. Orchideen haben ja die kleinsten Samen aller Pflanzen. Die sind so klein, dass eine Blüte etwa hunderttausende Samen machen kann. Und diese Samen müssten ja dann dazu beitragen, dass es überall auch Ideen gibt. Aber eher sind sie selten, sie stehen ja alle unter Naturschutz. Diese Samen können alleine nicht keimen. Sie brauchen einen Pilz dazu, der mit ihnen dann in Symbiose lebt und ihnen die Nährstoffe liefert. Und sie brauchen noch etwas. Sie brauchen Boden, der nie gedüngt wird. Wenn man zum Beispiel eine Wiese hat, wo so Knabenkräuter oder andere Orchideen wachsen, und die denkt man, ja, die muss jetzt mehr Ertrag geben und der Bauer fährt drüber mit seinem Mist- oder Güllewagen, dann kann es sein, dass für 25 bis 30 Jahre die Orchideen da nicht mehr wachsen können. Nur wegen einmal Düngen. Das heißt, wenn wir Orchideen lieben, müssen wir diese Zusammenhänge kennen und vorsichtig sein. Ihr habt ja draußen etwas hängen, eine Einladung zur Vollversammlung. Und das steht auch als dritter Punkt, Infos über die Schule Elia. Vorgestern wir haben ja ein neues Schulgebäude erhalten in Feldkirch, die Prominenz aus Vorarlberg zusammen mit der Frau Bundesminister Claudia Schmidt anwesend, um die Schule offiziell ihrer Bestimmung zu übergeben. Und da hat sie die Sorge geäußert. Sie hat geäußert, wenn die Schulreform nicht endlich stattfindet, dann wird die öffentliche Schule stecken bleiben und die Leute werden ihre Kinder vermehrt in Privatschulen schicken. Und irgendwann wird das so weit kommen, dass die Leute sich sagen werden, wieso sollen wir für die Schule zweimal zahlen? Einmal über die Steuern für die öffentliche Schule und einmal für die Privatschule. Das heißt, sie hat richtig aufgerufen und appelliert, dass man diese Reformen, die jetzt schon sehr lange geplant sind, nicht länger blockieren möge. Und sie hat sich gefreut darüber, dass hier in Vorarlberg zumindest, was die neue Mittelschule betrifft, eine Möglichkeit geboten wird, dass Kinder, die jetzt eine Hauptschule wählen, es auch leichter haben, dann ein Studium zu beginnen, weil sie ähnlich dem Gymnasium unterrichtet werden können. Als ich 1974 in das Gymnasium Bludenz als Schüler ging, da hatten wir das Fach politische Bildung. Und einmal war angesagt, damals noch der Unterrichtsminister Sinowatz. Und dann hat man Fragen stellen können als Schüler und ich habe die Frage damals gestellt, was sind seine Pläne für die Zukunft der österreichischen Schule? Und das war 1974 und er hat gesagt, er möchte gerne so bis in den 80er Jahren die Gesamtschule verwirklicht haben. Das sind jetzt immerhin 35 Jahre her, seit er das gesagt hat, und wir sind weit entfernt von der Gesamtschule. Im Gegenteil, Bestrebungen sind im Gange, dass der Einstieg ins Gymnasium dreistufig sein soll. Also nicht nur das Zeugnis der Volksschule, sondern noch zwei andere Hindernisse sollen eingebaut werden. Die Frage ist, was haben wir anzubieten als Gemeinde? Wir haben sehr viel anzubieten. Wir haben das anzubieten, wir haben das verwirklicht, wovon andere reden und träumen. Zum Beispiel die Schulautonomie. Unsere Gemeindeschulen sind autonom. Das bedeutet, wir müssen nicht auf einen Bescheid aus Wien warten, bis wir etwas verändern können. Wir können das selbstständig in Absprache, Eltern, Lehrer, Schulausschuss, verändern, verbessern. Wir brauchen nicht Jahrzehnte zu warten, bis man irgendeine Kleinigkeit verbessert. Dann haben wir Durchlässigkeit. Unsere Kinder, die in diese Schule gehen, haben die Möglichkeit, jedes Berufsziel, jede weiterführende Schule zu besuchen, weil sie individuell in kleinen Gruppen gefördert werden und nicht auf einen bestimmten Auswahllehrplan beschränkt sind. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Schule. Das bin ja auch Lehrer in dieser Schule. Dann haben unsere Schüler das, was die Gesellschaft immer wieder einfordert. Sie bekommen Werte vermittelt von Lehrern und Lehrerinnen, die selber diese Werte leben. Ich hatte ja mal vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem Lehrerkollegen, wo ich noch in Bregenz hier in der Hack unterrichtet habe. Und der hat mir gesagt, er sagt den Schülern immer beim Thema, Rauchen ist ein Blödsinn, obwohl er selber raucht. So eine Diskrepanz erleben die Schüler an unseren Schulen nicht. Dort leben die Lehrer das aus, was sie sagen und machen nicht für sich Ausnahmen. Genauso in Feldkirch, das ist der einzige Hack, die Rauchverbot hat, aber die Lehrer schleichen sich dann halt in der großen Pause raus und gehen da ein bisschen auf die Seite und ziehen da halt an ihren Zigaretten. Es ist nicht immer das, was die Kinder gelehrt bekommen, was sie dann nachmachen, sondern das, was sie auch vorgelebt bekommen. Und diese Möglichkeit, drogenfreie Schule, auch was legale Drogen für Lehrer betrifft, diese haben Leute in unseren Schulen. Und so gäbe es noch viele Dinge, die man hier berichten könnte. Ich denke mir, um es anderen schmackhaft zu machen, habt ihr jetzt einige Informationen. Und ich bitte euch, diese Schule zu unterstützen, weil diese Schule jetzt im Obhut der Gemeinde ist. Das ist der Wille Gottes und auch ein Wunder Gottes. In der Bibel haben wir ja verschiedene Gesetze. Und es gibt zum Beispiel Gesetze in der Bibel zum Prinzip Nachhaltigkeit. Das Wort Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Die Wirtschaft soll ja nachhaltig werden, die Politik soll nachhaltig werden. Das bedeutet, dass wir mit den Ressourcen der Natur so umgehen, dass auch nachfolgende Generationen die gleichen Voraussetzungen vorfinden. Das ist eine Idee, die man wünscht, dass sie umgesetzt wird. Lesen wir einmal zu diesem Prinzip im 5. Buch Mose im 20. Kapitel. 5. Buch Mose, 20. Kapitel und hier der Vers 19. Wir wissen ja, dass Mose diese Dinge schon vor circa, fast 3.500 Jahren aufgeschrieben hat. Und die Welt würde anders aussehen, wenn man diesen einfachen Rat beachtet hätte. 5. Mose 20, Vers 19 lesen wir: Wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen musst, gegen die du kämpfst, um sie zu erobern, so sollst du ihre Bäume nicht verderben und mit den Äxten umhauen. Denn du kannst davon essen, darum sollst du sie nicht fällen. Die Bäume auf dem Felde sind doch nicht Menschen, dass du sie belagern müsstest. Während wir hier sitzen, sind wieder einmal 36 Fußballfelder Regenwald dem Tode geweiht. Sie werden abgeholzt jede Stunde, 36 Fußballfelder, weniger. Wir haben ja in unserer Welt nur begrenzte Ressourcen. Unsere Welt hat ja über 70% der Fläche Wasser. Und nicht einmal zu einem Drittel haben wir Land. Und dieses Land ist ja auch nicht unbedingt alles benutzbar für den Menschen. Ich habe hier einen Apfel mitgebracht und ein Messer. Und wenn wir jetzt diesen Apfel vergleichen mit unserer Erdkugel, und ich schneide jetzt diesen Apfel mal in die Hälfte und diese zweite Hälfte noch einmal in eine Hälfte. Diese drei Viertel sind Wasserflächen und dieses Viertel ist Landfläche. Und dieses Land ist ja zum Teil Wüste, Gebirge, Eis. Kommt also auch nicht in Frage für uns zum Bebauen. Und dieses restliche Land, da gibt es, wenn man das jetzt in weitere vier Teile teilt, da gibt es Fels, harter Boden, verbautes Land, feuchtes Land. Und dann haben wir noch ein 32stel unserer Erdoberfläche übrig. Und diese Schale, wenn man diese Schale jetzt abschält, dann ist diese Schale der Boden, von dem Mensch und Tier leben müssen. Und darauf sollten wir Acht geben. Das ist also nicht sehr viel und wäre doch genug. Derzeit liefert die Erde für 12 Milliarden Menschen Nahrung. Und trotzdem verhungern jeden Tag ca. 25.000 bis 30.000 Kinder. Brasilien zum Beispiel ist ein riesiges Land, reich an Bodenschätzen, reich an fruchtbarer Erde. Und die Brasilianer exportieren Viehfutter in die Europäische Union. Sojabohnen vor allem werden da angebaut, weil der Hunger nach Fleisch in unserem Breiten sehr hoch ist. Und ihr wisst, dass ein Tier, um ein Kilogramm zuzunehmen, muss es 10, 15, je nach Nahrungssorte 20 Kilo Pflanzennahrung fressen, damit wir dann ein Kilo Fleisch haben, das zu 70% aus Wasser besteht. Das merkt man ja, wenn man ein Schnitzel anbrät, das wird ziemlich klein dann. Und die brasilianischen Kinder, die Armen, die haben nicht genug zu essen. Das heißt, pro Tag sterben in Brasilien allein 1000 Kinder an Verhungern. Obwohl Brasilien so viel Nahrungsmittel exportiert als Viehfutter, dass 35 Millionen Menschen davon leben könnten in Brasilien. Aber warum machen das die Brasilianer überhaupt? Als ich mit meiner Lehrertätigkeit in Bregenz begonnen habe, da habe ich eine Schlagzeile gelesen in der Wiener Zeitung. Brasilien hat 3000% Inflation pro Jahr. Bei uns regt man sich auf, wenn es 3% sind. Die hatten 3000. Das heißt, die hatten pro Tag ca. 20-30% Inflation. Wenn jemand am Abend erst seinen Lohn ausgegeben hat, um Nahrungsmittel zu kaufen, dann hat sein Lohn schon ein Drittel weniger wert. Darum gingen die Leute schon zu Mittag einkaufen, damit sie noch etwas bekamen für ihren Lohn. Und wieso kam das so weit? Brasilien musste damals das 1,5-fache seines ganzen Bruttoinlandproduktes an Zinsen zahlen für Kredite. Ja, woher haben die so viel Schulden? In den 60er Jahren hatte Brasilien die Idee, den Amazonas, die grüne Hölle, den Urwald, mit einer Straße zu durchqueren. Und diese Straße, das Land ist immerhin so groß wie ganz Europa, kostete natürlich Geld und auch die Nebenstraßen. Jetzt hat damals Europa den Brasilianern sehr günstige Kredite gegeben. Und diese Kredite sollten sie zurückzahlen, wenn sie dann den Urwald roden. Da können sie ja dann das Holz verkaufen, die Bodenschätze erschließen. Und in den 70er Jahren sind die Zinsen für die Kredite explodiert. Das wissen vielleicht noch manche, das ist auch bei uns ziemlich hoch gewesen, wenn jemand was gebaut hat. Und dadurch sind die enormen Schulden gekommen. Und die einzige Lösung war, noch mehr Urwald abholzen, noch mehr Bodenschätze ausbeuten. Und wir schimpfen auf die Brasilianer, dass sie den Urwald roden und haben eigentlich ihnen selber diese Sache beschert, indem wir plötzlich zu viel Zinsen verlangt haben. Und dadurch ist Brasilien gezwungen, alles zu exportieren, was sie nur können, auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Wir haben gelesen in unseren Eingangstexten, der Gerechte erbarmt sich des Viehs und der Gerechte erbarmt sich auch des Elenden. Den Leuten dort geht es ziemlich elend. Und es sollte jeder, der mit Genuss sein Schnitzel verzehrt, wissen, dass hier Nahrung für Menschen verwendet wird, an Tiere verfüttert. Deutschland selber baut ja sehr viel Nahrungsmittel für Tiere an. 80% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird für Tierfutteranbau genutzt. Das heißt, die 80 Millionen Deutschen oder 88 Millionen Deutschen, die könnten eigentlich mit ihrer Landwirtschaft so 400 Millionen Menschen ernähren, wenn sie nicht das meiste, 4/5 in die Tierfutterproduktion investieren würden. Lesen wir 2 Kapitel weiter im 5. Buch Mose 22. 5. Buch Mose, Kapitel 22. Da gibt es auch ein interessantes Gesetz über die Nachhaltigkeit. Und zwar in den Versen 6 und 7. Vielleicht habt ihr das noch nie gelesen, dass das auch so in der Bibel steht. Da steht, wenn du unterwegs ein Vogelnest findest, auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, sondern du darfst die Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen. Und dann steht hier, auf dass dir's wohl gehe und du lange lebest. Ja, was hat denn das damit zu tun, wenn ich ein Vogelnest finde und die Mutter fliegen lasse, dass ich dann lange lebe? Es gab einmal in den 60er Jahren ein Buch, das war so ziemlich auf den Bestsellerlisten, Der stumme Frühling. Damit meinte man, dass es, so, wenn wir so weitermachen, so weit kommen wird, dass im Frühling keine Vögel mehr singen. Also ein stummer Frühling sein wird. Und Vögel und Schmetterlinge, sagen die Wissenschaftler, sind Anzeiger dafür, wie gut es der Umwelt geht. Also dort, wo Schmetterlinge sind und dort, wo Vögel sind, in vielen Arten, da geht es auch der Umwelt gut. Und wenn es der Umwelt gut geht, wir alle sind ein Teil der Natur, dann kann es auch uns gut gehen. Als ich ein Volksschüler war, da habe ich mir ein Schmetterlingsnetz gewünscht. Und dann habe ich Schmetterlinge gejagt. Das war damals ganz leicht, weil es gab zahlreiche Schmetterlinge. Meine Mutter hat mir erzählt, als sie jung war, da hat man, das war in der Vorkriegszeit, für Kohlweißlinge, hat man pro Kopf, den man abgegeben hat, einen gewissen Geldbetrag bekommen. Und die Kinder haben die zu Hunderten und Tausenden gefangen und getötet. Wenn ich heute einen Kohlweißling sehe, dann freut es mich. Ich sehe nicht jede Woche einen. Die Zeiten haben sich geändert. Vögel gibt es zwar noch, aber habt ihr einmal gezählt, wie viele verschiedene Arten es noch gibt an den Futterhäuschen im Vergleich zu früher? Ich bringe es gerade auf 6, 7 Arten. Früher, als ich Schüler war, da habe ich bis zu 20 Arten am Vogelhäuschen gezählt im Winter. Wir hatten eines am Balkon. Wo sind die Vögel geblieben? Es ist nicht nur hier das Gesetz, ja, wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen, dass hier gemeint ist, ja, wenn du spazieren gehst. Es geht darum, die Vögel sollen erhalten bleiben, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst. Und ihr wisst, die Katzen sind in Vorarlberg zum Beispiel flächendeckend verbreitet. Es gibt keine Stelle wahrscheinlich, wo keine Katze ist. Und die Katzen, die töten alles, was sie finden. Ob es jetzt Eidechsen sind, ob es Eichhörnchen sind, ob es Vögel sind. Kein Vogel hat eine Chance, in Katzennähe zu brüten. Es gibt noch die Meisen. Die Meisen leben ja so in kleinen Höhlen oder in Vogelhäuschen, die man extra für sie aufhängt. Selten einmal gibt es Amseln. Früher war das normal, dass fast auf jedem Hausdach am Abend eine Amsel gesungen hat. Das höre ich heute nicht jeden Monat. Das ist interessant. Die Katzen, die Menschen lieben die Katzen. Aber Gott sagt, die Menschen sollen die Vögel fliegen lassen, damit es dir wohl gehe. Weil wenn man weniger Vögel hat, dann braucht man dafür mehr Insektenvernichtungsmittel. Und Insektenvernichtungsmittel, die landen irgendwann auch einmal in unserem Gehirn. Ob das gesund ist, ich glaube, das ist keine Frage. Blättern wir ein paar Seiten vor. 5. Buch Mose, Kapitel 11. Und dort lesen wir die Verse 8 weg. Ab Vers 8, da steht: Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete. Und wir haben ja gelesen, welche Gebote das waren. Zum Beispiel das Gebot mit den Bäumen, das Gebot mit den Vögeln. Und das steht ja hier davor. Auf dass ihr stark werdet, hineinzukommen in das Land und es einzunehmen, dahin ihr zieht. Auf dass du lange lebest in dem Lande, das der Herr, wie er euren Vätern geschworen hat, ihnen und ihren Nachkommen geben will. Hier lesen wir dieselbe Formulierung. Vorhin bei den Vögeln haben wir gelesen, dieses Gesetz ist besonders dazu angetan, wenn man es beachtet, dass man lange lebt. Und hier steht allgemein, diese ganzen Gebote soll man beachten, dass man stark wird und das Land einnehmen kann und lange darin lebt. Und dann steht, darin Milch und Honig fließt. Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr rausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest, wie einen Garten. Also das Land Kanaan. Heute Palästina, Israel, das ist nicht so wie Ägypten, wo man es selber bewässern muss. Ja, wie ist denn Israel heute? Also ich war nie dort, aber ich sehe, dass das ein sehr kahles Land ist, dort wo nicht bewässert wird. Und heute ist es genauso wie damals über Ägypten geschrieben wurde, ein Land, das man selber bewässern muss. Und Gott sagt, wenn du die Gebote hältst, denn das ist nicht so ein Land wie Ägypten, wo selber bewässern muss. Das Bewässern ist übrigens ein Hauptgrund für diesen Nahostkonflikt. Weil die Israelis, die sich ja als Besitzer dieses Landes sehen, die erlauben den Palästinensern eine maximale Brunnentiefe von 14 Metern. Dort dürfen sie Wasser holen. Auf Palästinensergebiet, die Palästinenser. Und die Israelis dürfen auf Palästinensergebiet 60, 80 Meter runtergraben und das Wasser holen. Und der Jordan, in dem Johannes getauft wurde, der fließt ja irgendwann einmal ins Tote Meer. Und das Tote Meer, Der Meeresspiegel ist ja schon um hunderte Meter gesunken, weil der Jordan praktisch kein Wasser mehr nachliefert, weil er das ganze Wasser entnommen wird. Und da sagen die Leute, ja, das ist Gottes verheißenes Land, das hat uns Gott gegeben, Gott hat uns hergeführt. Und viele Christen der Welt sagen, ja, das hat Gott wahrgemacht, aber hier steht ganz was anderes. Hier steht, wenn ihr die Gebote haltet, dann wird es ein Land sein, in dem ihr nicht bewässern müsst. Und dann steht, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat und die Augen des Herrn, deines Gottes, immer da sehen, vom Anfang des Jahres bis an sein Ende. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ihm dienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl. Und ich will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esset und satt werdet. Das ist die Verheißung. Die Bedingung der Verheißung ist Beachten der Gebote. Und ich glaube, dass genau dieses Land, Israel, einmal der Warnung ist, von den Geboten Gottes abzuweichen. Habt ihr gewusst, dass Spanien, Griechenland, der ganze Mittelmeerraum früher bewaldet war? Italien war bewaldet. Aber dann haben die Römer angefangen, Flotten zu bauen. Und die Flotten haben dann gekämpft mit anderen Flotten. Und dann hat man wieder neue Flotten gebaut. Und ein einziges Schiff brauchte 2000 Eichenstämme. Und die haben viele Schiffe gebaut im Laufe der Jahrhunderte. Und die Leute haben Krieg geführt gegen den Wald. Und dann haben sie ihre Ziegen auf die gerodeten Flächen gelassen und ihre Schafe. Und die Schafe und Ziegen, die fressen nicht nur Gras. Wenn sie weniger Gras finden, fressen sie das Gras mit den Wurzeln. Und wenn sie noch nicht genug finden, dann fressen sie auch die jungen Bäume und schälen sie. Und so ist das Land um das Mittelmeer Karst. Das Meer, der Meeresgrund enthält jetzt den Boden dieses früher fruchtbaren Landes. So wie auch den Boden von Israel und Ägypten. Habt ihr euch einmal bewusst gemacht, dass im fünften Buch Mose auch ein Tierschutzgesetz steht? Und zwar fünftes Buch Mose 5, Vers 12. Da gibt es ein Tierschutzgesetz. Da steht: Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott geboten hat. Das heißt, die Heiligung des Sabbats will Gott nach einer bestimmten Weise haben. Und da sagt er im Vers 14, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Und da steht jetzt, wie man den Sabbat heiligen soll. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter nicht, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das du dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Ausschinden der Tiere. Die Tiere sollten sich am Sabbat genauso freuen mit den Menschen wie die Fremdlinge und die Knechte und die Mägde, die Kinder. Warum steht hier nicht, deine Frau sollte arbeiten am Sabbat? Mit dem Du ist Mann und Frau gemeint. Das zeigt auch, dass hier der Sabbat gleichzeitig aufzeigt, dass Mann und Frau gleich gemeint sind. Ich denke mir, in einem Koran, wenn das Gebot stünde, dann würde es heißen, deine Frau und so weiter. Aber für Gott ist es selbstverständlich, dass Frauen gemeint sind, wie Männer, wenn hier Du steht. So, die Tiere sollen sich freuen. am Sabbat. Der Sabbat soll für sie ein besonderer Tag sein. Der Sabbat für das Vieh. Vieh bedeutet Tiere, die der Mensch in Obhut hat. Auf diesem Planeten gibt es 2 Milliarden Rinder. 2 Milliarden Rinder. Und diese Rinder befinden sich zum Teil auf Weiden und zum Teil in Gefängnissen, in Massengefängnissen. Auch Schweine und andere, Hühner, Puten. Gott sagt, die Tiere sollen merken, dass Sabbat ist. Diese Tiere erleben keinen einzigen Sabbat. Aber Gott sagt, ein Mensch, der Gott dient, soll auch an die Tiere denken und ihnen auch einen Sabbat ermöglichen. Gott hat überhaupt viel Interesse an Tieren, ist mir aufgefallen. Wenn wir noch weiter zurückblättern in das zweite Buch Mose, Kapitel 9, da lesen wir von den Geschichten mit den Plagen, die Mose dem Pharao angekündigt hat und die dann eingetroffen sind. Und hier finden wir etwas Interessantes über das Herz Gottes. Wie Gott denkt, er denkt 10 Gebote, denkt er an die Tiere. Und bei den Plagen denkt er auch an die Tiere. Da steht, Vers 18, siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr großen Hagel fallen lassen, wie er noch nie in Ägypten gewesen ist, von der Zeit an, als es gegründet wurde, bis heute. Und nun sende hin und verwahre dein Vieh und alles, was du auf dem Felde hast. Ist interessant. Da steht, der erste Gedanke, verwahre dein Vieh. Und dann kommt erst der Mensch. Denn alle Menschen und das Vieh, alles, was auf dem Felde gefunden wird und nicht in die Häuser gebracht wird, muss sterben, wenn der Hagel auf sie fällt. Und dann steht, wer nun von den Großen des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Ist ja nicht normal, dass man seine Tiere in die Häuser lässt, oder? Aber Gott hat das extra angeordnet. Lass die Tiere einmal ausnahmsweise in die Häuser. Es kommt ein Hagel, der die Häuser nicht zerstören wird, aber auf dem Feld wird es wüst aussehen. Und dann steht, wessen Herz sich aber nicht an das Herrn Wort kehrte, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Felde. Und dann ist natürlich klar, was passiert ist. Gott denkt an die Tiere. Ja, er hat sie ja selber geschaffen. Gott liebt die Tiere. Gott fühlt mit den Tieren mit. Dieser Gedanke ist nicht so absurd, wie er vielleicht scheinen mag. Weil viele denken sich, ja, Gott ist ja nur für die Menschen da. Nein, nein. Gott hat ja die Menschen und die Tiere ziemlich ähnlich gemacht, sodass manche sogar glauben, dass wir von Tieren abstammen. Und da steht zum Beispiel in diesem Büchlein, das eine Übersetzung ist, der Weg zur Gesundheit heißt es hier, früher hieß das Buch In den Fußspuren des großen Arztes. Und in diesem Büchlein lese ich auf Seite 237, die Intelligenz, die viele Tiere an den Tag legen, nähert sich so sehr der menschlichen Intelligenz, dass es ein Wunder ist. Die Tiere sehen, hören, lieben, fürchten und leiden. Sie gebrauchen viel sorgfältiger ihre Organe als viele menschliche Wesen die ihrigen gebrauchen. Habt ihr schon mal Tiere gefunden, die freiwillig Drogen zu sich nehmen und ihre Gesundheit damit ruinieren? Es gibt zwar so lustige Filme, Walt Disney, wo das uns suggeriert wird, dass das die Tiere auch machen. Aber überlegt euch einmal wirklich, wenn besoffene Tiere wirklich Standard wären in der Natur, weil sie so verdorbene Früchte fressen, wie lange würden die überleben? In der freien Wildnis? Die würden gefressen. das sind eine leichte Beute. Die können sich's gar nicht leisten. Sie offenbaren Teilnahme und Zärtlichkeit gegen ihre Leidensgefährten. Wir wissen gar nicht, was hier alles läuft in diesen Massenmestanstalten. Es sind ja Geschwister, die hier gemeinsam aufgezogen werden. Die leiden und sie offenbaren Teilnahme und Zärtlichkeit. Viele Tiere bekunden eine Zuneigung für solche, die für sie sorgen, die weit die Zuneigung übertrifft, die manche Menschen an den Tag legen. Es gibt ja Leute, die solche Tiere haben und wissen, wovon hier gesprochen wird. Zuneigung. Was hat oft nur ein Hund für eine Zuneigung? Oder auch eine kleine Ratte oder eine Katze oder auch die Haustiere, Schafe, Ziegen, Rinder. Ihre Anhänglichkeit an den Menschen wird oft so groß, dass es ihnen großen Schmerz verursacht, sich von ihm zu trennen. Welcher Mensch mit einem menschlichen Herzen, der für seine Haustiere gesorgt hat, kann in ihre Augen blicken, so voller Vertrauen und Zuneigung, und sie bereitwillig dem Messer des Schlechters überliefern? Wie kann er ihr Fleisch als einen Leckerbissen verschlingen? Der Gerechte erbarmt sich des Viehs. Er hat Mitgefühl. Lesen wir einmal das letzte Wort im Buch Jona. Was ist das letzte Wort im Buch Jona? Man kann ja den letzten Vers lesen. Da lesen wir auch wieder etwas über das Herz Gottes. Da sagt Gott zu Jona: Um mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott hat Ninive aus zwei Gründen nicht vernichtet, weil ihn jammert um die Menschen und weil es ihn jammert um die Tiere, viele Tiere. Was glaubt ihr, wie Gott mitfühlt mit diesen Tieren, die jetzt hier in diesen Anstalten ihr Leben fristen müssen? Ihr habt sicher alle schon Bilder gesehen. Das ist keine Würde, was diese Tiere dort erfahren müssen. Gott jammert es, sie zu vernichten. Wie mehr jammert es Jesus, der ja der Schöpfer dieser Tiere ist, wenn er diese Milliarden Tiere leiden sieht. Und die Menschen sagen dann nicht mehr Tier dazu, wenn sie es essen, sondern sie sagen Fleisch, als ob es ein Gegenstand ist. Fleisch ist kein Gegenstand. Lesen wir Römer, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8, und dort die Verse 19 bis 22. Da steht: Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass Gottes Kinder offenbar werden. Kreatur, das sind die Lebewesen. Die haben Angst. Und sie warten darauf, dass Gottes Kinder offenbar werden. Warum eigentlich? Warum warten die auf uns? Da steht: Es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ist Jesus nicht nur für Menschen gestorben? Da steht, die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das heißt, das sind unsere Schicksalsgenossen, die Tiere. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben, des Geistes Erstlingsgabe, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Das Kreuz Jesu hat nicht nur die Menschen erlöst, hier steht auf Hoffnung, sondern auch die übrige Kreatur. Daran sollten wir denken, wenn wir über Fleisch reden. Was hat eine Kuh, die ein Baby geboren hat, für Gefühle zu ihrem Baby? Ja, das ist genauso wie das Gefühl des Menschen zu seinem Kind. Und was glaubt ihr, was die Kuh fühlt, wenn man dieses Kalb dann ihr wegreißt, damit sie weiterhin Milch gibt? Die trauert darum. Die Milch, die wir trinken, das sollen wir bedenken, die kommt nur dadurch zustande, weil man den Kühen ihre Kälber wegreißt. Weil dadurch geben sie beständig Milch. Und dann müssen sie jedes Jahr schwanger werden, damit das weiterhin passiert. Eine Kuh hat eine normale Lebenserwartung von 20 Jahren. Eine Milchkuh ist nach 4 Jahren ausgemergelt. Und die Kuh kann diese Überproduktion an Milch, die ja weit über das hinausgeht, was sie ihrem Kalb zur Verfügung stellen würde, nur dadurch gewähren, indem sie kaputt wird. Das heißt, die ganze Substanz, die für die Milchproduktion eingesetzt wird, kommt aus ihren Knochen. Die Kühe gehen drauf dabei. Das ist der Preis. Gott schuf die Tierwelt und hat Freude daran. Gott hat wirklich Freude an seinen Geschöpfen. Lesen wir dazu ein paar wenige Verse aus dem Buch Hiob. Hiob Kapitel 39, da lesen wir die Freude von Jesus Christus, der ja der Schöpfer dieser Welt ist, über seine Geschöpfe. Und wenn wir das lesen, und Hiob ist ja interessanterweise das älteste Buch, das geschrieben wurde der Bibel, ist nicht das erste Buch Mose das älteste, sondern Hiob, da steht über die Schöpfung drin. Ab Vers 5 zum Beispiel, da steht, wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat die Bande des Flüchtigen gelöst, dem ich die Steppe zum Hause gegeben habe und die Salzwüste zur Wohnung? Er verlacht das Lärmen der Stadt, die Schreie des Treibers hört er nicht. Er durchstreift die Berge, wo seine Weide ist und sucht, wo es grün ist. Meinst du, der Wildstier wird dir dienen wollen und wird bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen, oder wird er hinter dir in den Tälern den Pflug ziehen? Kannst du dich auf ihn verlassen, weil er so stark ist, und überlässt du ihm, was du erarbeitet hast? Kannst du ihm trauen, dass er dein Korn einbringt und deine Scheune sammelt? Da seht ihr eine Begeisterung. Da hört man es richtig heraus. Ah, ich habe da so einen Stier gemacht und du schaffst es nicht, dass er dir dient. Gott liebt die Tierwelt. Er schuf sie, aber die Tiere haben Angst. Angst vor den Menschen. Auf der neuen Erde wird das nicht mehr so sein. Auch umgekehrt natürlich. Jesaja 11, 1 bis 9. Da steht über Jesus zuerst einmal, und es wird ein Reis hervorgehen, im Vers 1, aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, Und dann lesen wir weiter. Im Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und dann kommt's, was wir gar nicht erwarten. Vers 6, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Das ist ja interessant, dass diese Erklärung, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Was wird Gott als erstes beseitigen? Das Problem der Angst unter den Tieren und der Tiere und der Menschen untereinander. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Das heißt, der Löwe geht einfach mit, so wie heute ein Hund mitgeht. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Was würde heute passieren, wenn man das macht? Das macht man einmal in seinem Leben. Ja, das wird sein. Ist doch wunderbar. Oder Psalm 104. Heute ist Sabbat. Sabbat bedeutet Natur erleben, nicht nur Predigt erleben, sondern auch Natur erleben. Und die Bibel ist voll von schönen Texten darüber, die uns anleiten sollen, diese Erlebnisse zu genießen. Zum Beispiel steht hier im Vers 24, Psalm 104, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter. Es ist nicht nur das Wort Gottes voll von Verheißungen, auch die ganze Erde ist voll. Sind euch die wunderschönen Blumen aufgefallen, die hier beim Eingang jemand gesetzt hat? Schaut sie euch an, betrachtet sie, denkt daran, das sind Boten aus dem Herzen Gottes, uns zur Freude, damit wir ihn preisen. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt es ohne Zahl, große und kleine Tiere. Man sagt, heute sind die Meere zu 80% leer gefischt. Aber es gibt immer noch Stellen im Meer, ihr könnt ja Sendungen anschauen, wo die Herrlichkeit unter Wasser gezeigt wird. Dort ziehen Schiffe dahin, das sind große Fische, die du gemacht hast. Heute sind die Wale bedroht, weil die Leute sie als Leckerbissen verzehren wollen. Dann steht, es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die denken daran, dass sie eigentlich Hüter der Natur sind. Weil Gott hat ja gesagt zu Adam und Eva, ich habe euch den Garten gemacht, dass sie ihn bauen und bewahren. Das bedeutet ja, dass man darauf Acht gibt. Und auch wenn wir nicht viel tun können, unsere Macht, wenn wir mit Gott verbunden sind, reicht doch, dass wir die Welt verändern können zum Guten. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Lieber Vater, du bist nicht nur der Vater von uns Menschen, sondern du bist auch der Vater unserer Mitlebewesen, der Tiere, die du geschaffen hast. Du hast nicht nur uns fein bereitet, unseren Körper, unsere Psyche, unsere Gefühle, sondern du hast auch den Tieren diese Eigenschaften gegeben. Und du hast uns angeboten, uns ein neues Herz zu schenken, das barmherzig ist, sodass wir nicht nur unsere Mitmenschen voll Mitgefühl betrachten können, sondern auch deine ganze Schöpfung. Denn du hast verheißen, dass wenn wir das tun, dass es uns dann gut gehen wird. Und so bitte ich dich, hilf allen, die hier sind, diese Botschaft weiterzugeben an ihre Mitmenschen, sodass das Los dieser gequälten Kreatur erleichtert wird, da und dort.